du hörst einen Podcast von Rabe.
Schönen guten Abend. Wie ihr vielleicht schon im Teaser gehört habt, wir sind Lavandel. Mein Name ist Gael und mit mir im Studio ist Jule.
Hoi.
Und der Viktor, der da hinten geht, sich irgendetwas am Beschäftigen ist.
Wir sind die Sendung für junge Erwachsene hier auf Radio Rabe und wir behandeln in jeder Sendung ein Thema und durchleuchten es dann komplett gründlich mit Infobeiträgen, Interviews und Studiogästen. Und das heutige Thema ist das Thema Aare, passend zum Sommer, und wir haben dort schon ein paar Sachen für euch vorbereitet. Das heißt, dranbleiben und gespannt sein. Vielleicht klären wir gerade erstmal für die Menschen, die hier zuhören, die nicht gerade von Bern sind, was ist das überhaupt, die Aare?
Voll, das heisst, wir kommen jetzt von unserer kleinen Sidequest, von unserem Abstecher zum Gurtenfestival, zu unserem Hauptthema von heute. Aber ich fange jetzt gerade mal an, damit zu erklären, was eigentlich die Aare überhaupt ist. Die Aare ist einer der wichtigsten Flüsse der Schweiz. Die Aare hat von allen Nebenflüssen vom Rhein das meiste Wasser, und der Name Aare kommt dabei vermutlich aus der Keltenzeit, und zwar ist er abgeleitet worden von der römischen Glücksgöttin Aurora. Sehr wichtig ist die Aare unter anderem, weil sie überflüssiges Wasser auf vielen landwirtschaftlichen Feldern im Mittelland ableitet. Natürlich dient sie zusätzlich auch dank der Kraftwerke ihrem Flusslauf als Stromlieferant. Auf der anderen Seite dient der Fluss aber natürlich auch in der Stadt Bern vor allem als Möglichkeit für Freizeitaktivitäten. So ist zum Beispiel auf Social Media schon lange angekommen, dass man in Bern am Morgen zur Arbeit kann schwimmen zum Beispiel.
Aber wo kann man denn sonst noch in der Aare schwimmen? Die Aare entspringt im Berner Oberland, genauer gesagt beim Unteraar Gletscher im Grimselgebiet. Danach fließt sie durch die Kantone Bern, Solothurn und Aargau. Schlussendlich mündet sie nahe an der Grenze zu Deutschland in den Rhein. Auf dem Flussverlauf liegen viele Seen, darunter der Grimselsee, direkt nach der Quelle, oder dann bekanntere Seen wie der Brienzer oder Thunersee. Zudem nimmt sie unterwegs auch viele weitere Flüsse auf, wie die Emme aus dem Emmental oder die Limmat aus Zürich. Insgesamt misst die Aare mit 288 Kilometern etwas mehr als die Breite der ganzen Schweiz.
Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, wie ist denn der allseits bekannte Fluss namens Aare entstanden? Der erste Vorläufer der Aare ist etwa gleichzeitig mit der Alpen entstanden, heisst etwa vor 30 Millionen Jahren. Im Laufe der Zeit hat Aare mehrere Mal ihre Richtung geändert und hat sich auch mit anderen Flüssen gekreuzt, die heute nichts mehr mit der Aare zu tun haben. Trotz der vielen Veränderungen kann man aber von einer Ur-Aare reden. Die Aare ist nämlich immer zumindest im Berner Oberland in der heutigen Form aktiv gewesen.
Dass die Aare aber auch schon so lange gibt, haben auch die Menschen schon mega lange Geschichte mit der Aare. Und zwar diente sie schon in der Antike für den Schiffsverkehr. Im Mittelalter war sie dann ein wichtiger Grenzfluss. Alles änderte sich aber mit der Gründung der Stadt Bern, wobei die Aare da auch eine wichtige Rolle spielte. Die Stadt ist nämlich strategisch an einem Schlauf der Aare gebaut worden, um besser vor Feinden geschützt zu sein. Außerdem konnte man früher auf der Aare besonders Holz aus dem Emmental schnell per Schiff transportieren. Aber auch der Transport von Menschen wurde durchgeführt.
So, das sind jetzt Infos zur Aare gewesen, kurz und knapp. Hoffentlich haben auch die grössten Kenner von der Aare hier aus Bern vielleicht noch etwas Kleines können dazulernen.
Und jetzt geht's weiter mit einem Interview.
Ganz genau, und zwar haben wir uns natürlich im Kontext der Aare gefragt, ja, was passiert bei Hochwasser, wie sieht das Ganze aus, was sind die Abläufe, und dazu kann man natürlich nichts Besseres machen, als einen Experten auf diesem Gebiet zu befragen.
Darum haben wir den Markus Mosima angefragt und er steht uns heute ein bisschen Rede und Antwort zum Thema Hochwasser.
Ich bin der Markus Mosima, ich arbeite beim Mobilierlehrer für Naturrisiken an der Uni Bern. Habe dort meine Dienste abgeschlossen zum Thema Hochwasserwarnungen vor allem. Und ja, das finde ich schon mehr oder weniger alles zu mir.
Warum ist in der Aare Hochwasser auch ein relevantes Thema?
Ja, es hat halt schon historisch schon, ist das immer wieder zu Hochwasser gekommen, der Aare. Jetzt gerade vor allem halt hier in Bern kennt man es ja, das Mattenquartier ist etwa in der Vergangenheit mehrmals betroffen gewesen, 2005, 2007, grosse Hochwasser geführt. Und auf das hat man natürlich auch sehr viel gemacht. Und darum ist Hochwasser, da ist immer ein Thema, ja.
Wenn wir jetzt gerade auf die Klimakrise schauen, wie hat sich das Hochwasserrisiko in der Aare verändert in den letzten Jahren?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Grundsätzlich hat es jetzt gerade in den ganz letzten Jahren, eben seit 2005 und 2007, hat es jetzt nicht mehr die ganz grossen Hochwasser gegeben. Und man muss dort sagen, es ist nicht mehr ganz zu vergleichen, weil seit 2005 hat man ja schon wieder den Hochwasserstau in Thun bauen, also dort, wo man wieder See absenken kann. Der See gilt hier, der Thunsee, als riesiger Buffer und eben einfach auch Grund dafür, warum es so rar in Bern vor allem auch viel weniger Hochwasser gibt oder hat gegeben. Sonst hat es zum Beispiel im 2021 wahrscheinlich ein deutlich grösseres Hochwasser gegeben, als es schlussendlich geworden ist, weil man eben wirklich gute Mechanismen hat, die greifen bei den Hochwasser, wo man eben die Auswirkungen verhindern kann. Darum kann man nicht ganz sagen, welchen Einfluss jetzt hier der Klimawandel schon hatte in den letzten paar Jahren. Das ist sehr schwierig zu sagen. Oder was sicher ist, ist zum Beispiel kleinere Einzugsgebiete in Aare, zwischen Thun und Bern, zum Beispiel Zulg. Dort könnte man sagen, dass ein wärmeres Klima, sage ich mal, schon auch deutlich höhere Niederschläge können produzieren und darum auch mehr Abfluss. Aber eben für die Aare, das ist nur ein Teileinzugsgebiet. Oder? Das ist wie, das ist alles zusammen ein grösserer Kontext, den man da muss sehen.
Mhm. Du hast jetzt vorhin geredet, wir haben Mechanismen zum Hochwasser verhindern und du hast davon geredet, dass es ein Stau wäre, wenn ich das richtig verstehe, gibt. Gibt es sonst noch Mechanismen?
Eben, also Stau wäre, das ist im Prinzip der Entlastungsstau. Das ist ein unterirdischer Tunnel im Prinzip, der durch Thun durchgeht. Und dort kann man wie den Thunersee vorab senken. Also wenn man weiss, dass jetzt da langanhaltende Niederschläge kommt, dann hat man die Möglichkeit, den Thunersee vorab schon zu senken. Das hat dort die Bufferwirkung, also dass denke ich, die Badwanne ein bisschen mehr Platz hat schlussendlich, oder? Dass es wie alles, was dort oberhalb kommt, dass man dort das Wasser ein bisschen besser zurückhalten kann, für näher insgesamt den Pegel zu senken und durch das kommt weniger Wasser runter. Andere Mechanismen sind natürlich eine Aare selber, näher zu Bern, wo die Feuerwehr durch die vielen vergangenen Ereignisse haargenau weiss, bei welchem Abfluss, wo vorhergesagt ist, sie müssen die mobilen Schutzschläuche, die Biberschläuche aufstellen. Und die haben natürlich auch eine sehr grosse Wirkung in Bern. Oder für das hat man sicher schon das eine oder andere Hochwasser oder die eine oder andere Überschwemmung in der Matte selber sicher auch schon können verhindern oder man muss sicher reduzieren. Ja.
Du, Markus, bist ja eigentlich oder forschst ja zu dem Thema Hochwasser. Wie erforscht man das Thema genau?
Das ist eine gute Frage. Aber bei mir ist natürlich im Zentrum von meiner Forschung die Warnungen, sage ich mal. Und dort geht es einfach darum, auch unter anderem, eben, wie kann man die Warnungen so machen, dass sie dass man eigentlich im Prinzip auch Massnahmen ableiten kann. Oder wir haben jetzt in der Vergangenheit viel gesehen. Sei das zum Beispiel in Deutschland, das Aar-Hochwasser 2021, das ist auch dann, wo wir sehr hohe Spitzen hatten, im Berner Oberland und weiter unter, oder einfach Aaren an. Und das Aar-Hochwasser, oder was wir haben gesehen in Valencia, was irgendwo durch hat es Niederschlagswarnungen gegeben, aber schlussendlich sind die Warnungen irgendwo nicht bei denen angekommen, dann müssten die Massnahmen auslösen. Und das, was wir dort machen, was wir forschen, ist, wie kann man die Warnungen so übergeben, sagen wir mal der Bevölkerung, der Feuerwehr oder wer auch immer Verantwortung hat, für das die vereinfacht nachher Massnahmen ableiten und in den Weg leiten, wo eben dann wirklich die Leute schützen schlussendlich. Oder? Und dort geht es darum, bei meiner Forschung, die Warnungen, das geht um die extremen Hochwasser, wo eben die Massnahmen wie Schutzschläuche oder eben dem, was es gibt, dann eigentlich nicht mehr länger. Also wir sind dort die Werte von seltenen Hochwasser. Oder?
Mhm. Du hast jetzt erzählt, eben in Valencia hat es geregnet, aber es ist wie nicht weitergekommen. So, in welchen Modellen von der Aare gibt es eigentlich so die meisten Unsicherheiten diesbezüglich?
Ja, also Unsicherheiten. Es ist halt wie das Problem oder das Problem. Grundsätzlich kann man wirklich sagen, der Thunersee kann man recht, hat man recht gut im Griff. Oder? Also, dort ist das Problem, wenn der See mal oben ist, dann bringt man ihn auch nicht mehr so schnell runter. Das ist ein bisschen der Punkt. Aber der Thunersee alleine, wenn der sehr hoch ist, dann ist die Aare nicht unbedingt schon gefährlich automatisch. Das Problem ist dort ein bisschen, was passiert unterhalb von Thun. Oder? Also dort haben wir noch Zulg, die dazukommt. Wir haben Gürben, wir haben Rotbach, wir haben Kiesen. Und wenn wir in diesen Einzugsgebieten zum Beispiel dann wirklich noch starke Niederschläge haben und der Seepegel gleichzeitig auch schon hoch ist, dann wird es dann gefährlich. Das haben ja schon verschiedene Szenarien gezeigt, die wir mal durchgerechnet haben. Das ist vor Jahren, hat mal Guido Felder hat mal eine Studie gemacht und mal analysiert, welche Szenarien führen eigentlich zu den grössten Hochwasser in Bern. Und das sind eben genau die, wo zwar oberhalb von Thun, also als es in See geht, schon der Seepegel erhöhen, aber dann vor allem, wo der Niederschlagsschwerpunkt unterhalb haben, also eben als unterhalb von Thun, wo dann noch dazukommt. Das ist dann auch gefährlich, oder? Weil das kommt schnell in die Aare und das ist, führt dann auch sehr zu sehr schnellen Ansteigen vom Aare, also vom von Aare selber, vom Abfluss von Aare, genau. Hm.
Stellen wir uns jetzt vor, in der Aare ein Szenario, wo die Aare tatsächlich über die Ufer tritt. Was ratest du BernerInnen?
Ja, sicher nicht über die Ufer gehen, oder? Das ist ganz klar. Sicher nicht einfach das vermeiden. Ich glaube, dort hat Bern hat dort schon recht gut gute Hebel und Mittel und weiss schon recht gut auch, wenn das man muss eingreifen muss. Und eben durch die Erfahrung in der Vergangenheit hat sich eben schon gezeigt, dass Behörden rund um Bern einfach schon wissen, was das man muss machen muss und was das kann passieren, bei welchem Pegel. Genau, die Frage ist dann ein bisschen, was würde man dann machen, wenn es dann mal deutlich stärker kommt, als das, was man bis jetzt hat erlebt. Oder jetzt für Bern selber ist wie schon der Schwerpunkt die Matte, sicher. Aber ein bisschen weiter oberhalb, sagen wir mal zwischen Thun und Bern, gibt es dann schon noch andere Bereiche, die könnten gefährlicher werden unter Umständen oder eben überschwemmt werden, wenn es ein bisschen stärker kommt. Genau.
Merci vielmal, Markus Mosima, für die Antworten.
Und wenn man von der Aare redet, dann stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage zu der Wasserqualität von der Aare. Wie ist das? Ist das überhaupt vertretbar? Darf man in der Aare baden? Oder sind dort ganz viele giftige Chemikalien drin? Wir haben wieder mal eine Expertin gefragt, Jule, mit wem haben wir reden?
Und zwar mit der Christina Rehberger vom Bau- und Verkehrsdirektion vom Kanton Bern. Und zwar dort am Amt für Wasser und Abfall. Und sie hat uns unsere Fragen beantwortet. Was ist denn das Aare-Screening und wie funktioniert das genau?
Die Aare an sich ist eine zentrale Lebensader für den Kanton Bern. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Zustand und aber auch etwaige Veränderungen erfassen können. Und das passiert im Rahmen von einem umfangreichen kantonalen Monitoring, wo das Aare-Screening ein Teil davon ist. Fürs Aare-Screening betreiben wir jetzt seit 2021 im Hagneck und Wienau zwei Messstationen und über moderne Analytik im Labor und komplexe Auswertungen können wir dann kontinuierlich Daten kreieren. Und zuvor war das eben alles über Stichproben. Das heißt, wir können jetzt erstmal kontinuierlich sogenannte Mikroverunreinigungen finden.
Wieso hat man denn erst vor kurzem mit der regelmäßigen Überprüfung angefangen?
Die Aare wird tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten regelmäßig überwacht, also seit 1966 monatlich mit den chemischen Parametern und seit 1991 die biologischen Parameter, sodass wir auch langfristig die Veränderungen dokumentieren können. Seither hat sich aber natürlich viel verändert. Die Rahmenbedingungen sind nicht mehr die gleichen geblieben. Früher standen Nährstoffe beispielsweise im Fokus, weil die große Probleme gemacht haben. Heute interessieren uns zusätzlich die Mikroverunreinigungen, aber auch die klassischen Parameter wie Nährstoffe oder auch kleinste Wasserlebewesen bleiben ein wichtiger Teil, weil die sogenannte Makrozoobentos, die Kleinstlebewesen am Gewässergrund, teils halt sehr empfindlich auch auf Veränderungen reagieren können.
Wieso forscht die Forschung jetzt andere Sachen als früher?
Da ist einfach die Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Wir haben andere Erkenntnisse. Wir wissen, dass vielleicht bestimmte Stoffe vorkommen, die wir früher gar nicht auf dem Radar hatten. Wir können aber auch besser messen. Wir können viel genauer und kleinere Mengen im Wasser finden. Und es hat sich natürlich auch unser Alltagsverhalten verändert. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Monitoring da auch flexibel sind. Man muss sich das vorstellen wie so ein Puzzleteil. Also eine Messung alleine reicht nicht. Wir brauchen ganz viele verschiedene Messungen, die wir dann am Schluss zusammensetzen können, um möglichst ein breites Gesamtbild zu kriegen.
Was passiert denn, wenn man plötzlich eine schlechte Wasserqualität feststellt?
Hey, da würde ich gern verschiedene Szenarien umreißen, weil wir vom Monitoring haben den Fokus auf langfristige Monitoringreihen. Wir möchten langfristig schauen, wie geht's dem Gewässer und gibt's Probleme? Das heißt, wenn wir was merken, versuchen wir herauszufinden, woran die Beeinträchtigungen liegen können. Das ist dann eine wichtige Grundlage, um fundierte Entscheidungen für den Gewässerschutz zu treffen. Ein konkretes Beispiel, was aktuell läuft, ist der zusätzliche Ausbau von Kläranlagen. Da wird eine vierte Stufe eingebaut, sodass jetzt dann besser die Mikroverunreinigungen rausgenommen werden können und damit die Belastung reduziert wird. Dann gibt es aber noch so kurzfristige Veränderungen, die gerade für die, die gerne in der Aare baden, vielleicht noch wichtig sind. Zum Beispiel, wenn es starke Gewitter hatte oder wenn es eben lang geregnet hat, kann es sein, dass die Kläranlagensysteme an ihr Limit kommen. Und da würde ich dann einfach mal so einen Tag oder so warten, bis ich wieder baden gehe. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, das ist die akute Gewässerverschmutzung. Da ist es dann so, dass unser Schadendienst aufgeboten wird, der dann vor Ort mit der Polizei gemeinsam überlegt, welche Sofortmaßnahmen nötig sind.
Wie hat sich denn so der Zustand von der Aare in den letzten Jahren verändert?
Hey, chemisch sind wir auf einem guten Weg. Der Aare geht weitestgehend gut, chemisch betrachtet. Ökologisch haben wir einige Herausforderungen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Zahl von den heimischen Wasserinsekten und anderen kleinen Wasserorganismen stark zurückgeht. Das ist ein Problem, weil die eine gute und wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Die bauen organisches Material ab und die sind aber auch für viele Fische und Vögel Nahrung. Wir wissen nicht genau, welcher einzelne Faktor da mit reinspielt. Das ist immer eine Sache von ganz vielen Aspekten. Ein Aspekt ist sicherlich der generelle Insektenrückgang, aber auch Folgen vom Klimawandel. Man hat häufiger extreme Ereignisse wie Hitzeperioden oder Hochwasser. Die menschlichen Einflüsse spielen mit rein und sicher auch die immer mehr werdenden gebietsfremden Arten. Die bringen das ökologische Gleichgewicht durcheinander.
Wie ist es genau mit den gebietsfremden Arten?
Ja, das sind Arten, die hier eigentlich nicht vorkommen, die also nicht heimisch sind. Oft sind sie auch invasiv. Und das Problem an der Sache ist, die sind häufig Generalisten. Das heißt, sie kommen eigentlich ziemlich gut klar mit den sich verändernden Bedingungen, stehen dann in direkter Konkurrenz zu den hier angepassten Arten. Und meistens profitieren eben diese gebietsfremden Arten und können sich sehr stark vermehren und die heimischen verdrängen. Ich hätte euch da auch noch ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht. Wir haben im 2002 bei Niederport in der Aare schon ungefähr 70% von einer gebietsfremden Art in unserer Probe gehabt. Das heißt, es war die Zebramuschel. Und über die nächsten Jahre sind dann weitere nicht heimische Arten dazugekommen. Und ganz besonders deutlich wurden die Veränderungen dann jetzt in der letzten Untersuchung im 2022, wo dann 5% der gefundenen Wasserwirbellosen noch heimisch waren. Der Rest war eben nicht heimisch. Ein Großteil davon war die Quaggermuschel, die dann auch sogar andere gebietsfremde Arten verdrängt.
Vielleicht, wenn man jetzt die letzten Tage in der Aare war, gab es ja eben mega hohe Temperaturen von 25 Grad oder so. Was für Auswirkungen haben die denn auf die Flora und Fauna der Aare?
Ja, wir messen in letzter Zeit immer häufiger Rekordtemperaturen, meines Wissens eben auch die knapp 25 Grad gerade aktuell als Hoch- und neuer Rekordwert. Und das ist natürlich eine große Herausforderung fürs Ökosystem. Wärmeres Wasser kann weniger Sauerstoff enthalten und das setzt vor allen Dingen den Arten zu, die eigentlich Kälte lieben. Das heißt, die sind unter Stress und ein bekanntes Beispiel ist die Forelle, aber es gibt noch ganz viele andere Arten, denen es halt auch so geht. Und sie versuchen dann, kühlere Rückzugsorte aufzusuchen. Also entweder gehen sie im Floß weiter in höher gelegene Gewässerabschnitte, sodass es kühler wird, oder sie müssen vor Ort tiefe Pools finden, wo halt kühleres Wasser drin ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird langfristig der Bestand zurückgehen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wärmeliebende Arten natürlich profitieren. Die können sich besser vermehren, die verbreiten sich mehr, die finden die Temperaturen wahrscheinlich recht gut und können dann halt häufig auch irgendwo einwandern, wo sie nicht hingehören. Dann wären wir wieder bei den gebietsfremden Arten, die dann in Konkurrenz mit den heimischen Arten stehen.
Wenn man jetzt so in die Aare schaut, hat es dort eben nicht nur die Flora und Fauna, sondern auch ganz viel Badegäste. Haben die auch irgendeinen Einfluss auf die Wasserqualität von der Aare?
Der einzelne Badegast, den merkt die Aare kaum. Wenn es dann aber halt stark genutzte Bereiche hat, sehen wir das dann teilweise schon. Jede Person kann aber einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Aare zu schonen. Zum Beispiel ist super wichtig, dass Naturschutzgebiete oder so gekennzeichnete Schongebiete, die jetzt ganz wichtig sind wegen der Trockenheit, gemieden werden oder andere sensible Lebensräume, wie zum Beispiel Kiesbänke, dass man da einfach nicht drauf geht oder eben halt Rücksicht nimmt. Es ist so, dass die Tiere nämlich diese Rückzugsräume brauchen und gerade mit jetzt der Hitze und dem zusätzlichen Stress reagieren die dann sehr empfindlich auf Störungen und das ist quasi wie ihr einzigster Rückzugsort. Und dann gibt es noch zwei andere Sachen, die man machen kann, wenn man dann mit dem Bötli auf die Aare geht oder mit anderer Ausrüstung, Stand-Up-Paddle und so. Einfach bevor man in ein anderes Wasser geht, wirklich gründlich alles putzen, trocknen lassen, dass man nicht aus Versehen noch andere Arten mit rübernimmt ins andere Gewässer, sodass man eben die Verschleppung von diesen gebietsfremden Arten ein bisschen zurückhalten kann. Und man kann selber auch noch einen Beitrag dazu leisten, nicht so viel Chemikalien einzubringen. Für die Hundeler zum Beispiel, dass wenn man gerade frisch den Zeckenschutz auf die Haut vom Hund aufgetragen hat, dass man den dann erstmal nicht baden lässt. Oder auch einer selber, wenn man frisch mit Sonnencreme eingerieben ist, dass man mal wartet, bis die eingezogen ist, bevor man dann ins Wasser geht.
Merci viel, viel mal Christina Rehberger für das Interview.
Genau, so nehmt euch die Tipps von uns, Christina hier zum Schluss hätte absolut zu Herzen. Wenn ihr natürlich ein wohlverdientes Bad in der Aare nehmt, vor oder nach einem langen Arbeitstag oder an einem heissen Wochenende. Ja, und wir machen jetzt weiter mit einer weiteren Lehrstunde. Wir wollen euch natürlich nicht absolut zumüllen mit Tipps, aber wenn man von Tipps im Zusammenhang mit der Aare spricht, muss man natürlich auch zum Thema Sicherheit kommen, wobei wir vorher natürlich Tipps auch noch aus biologischem Standpunkt gehört haben. Hier kommen noch ein paar Sicherheitstipps für euch, wenn ihr geht,
Aare böteln oder böteln. Und der erste Tipp ist wirklich tatsächlich Gesetz.
Ja, Gesetz, das ist natürlich so eine Frage, die vielleicht auch ein paar nicht wissen, aber Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein. Das ist im Gesetz so vorgeschrieben, also wenn ihr das mitnehmt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Außerdem darf die auf dem Boot angegebene Nutzlast nicht überschritten werden und die Boote dürfen auch nicht zusammengebunden werden, denn, weil wenn sie zusammengebunden sind, kann man sie nicht mehr so gut manövrieren und es entstehen weitere Nebengefahren.
Wenn ihr in einem Flussabschnitt noch nie seid gebadet, dann geht es doch bitte zuerst einmal von aussen erkunden, weil ihr wisst nie, ja, wo führt das her, wo kann ich ein- und aussteigen. In freien Gewässern wie Flüsse, Weihern und Seen dürfen nur gute und geübte Schwimmer schwimmen. Es ist wirklich wichtig, dass man das auch einhaltet und sich nicht überschätzt. Plus, Unterkühlung kann zu Muskelkrämpfen führen. Sprich, je kälter das Wasser, desto kürzer der Aufenthalt im Wasser.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Standardtipps, unabhängig vom Typ von Gewässer, wo man sich reinbegibt. Zum Beispiel, dass man nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser gehen sollte. Außerdem nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen. Und natürlich auch nie überhitzt ins Wasser gumpen. Das heisst, der Körper braucht immer eine gewisse Anpassungszeit. Dann kann man sich zum Beispiel vorher kurz benetzen oder etwas in die Richtung.
Was ihr auch nicht solltet, oder wo ihr eben auch nicht solltet reingumpen, ist in trübe oder unbekannte Gewässer. Weil dort können natürlich immer unter der Wasseroberfläche Gefahren birgen. Auch längere Strecken solltet ihr nie allein schwimmen. Am besten tut ihr zu zweit unterwegs sein, weil auch die besttrainierten Körper können mal Schwäche zeigen. Auch was ganz, ganz wichtig ist und was viele auch tatsächlich falsch machen, ist, sich der Aarebag fest zu befestigen. Das ist wirklich gefährlich, wenn man den fest an sich befestigt, weil das kann sich irgendwo verhängen und dann werdet ihr einfach mit dem Aarebag unter Wasser gezogen.
Und schlussendlich wäre es natürlich auch noch blöd, wenn du voller Elan in die Aare reinkommst und dann nicht mehr weisst, wo ist der nächste Ausstieg. Das heisst, wenn du die Aare nicht so gut kennst oder den Ausstieg noch nicht so eingeprägt hast, dann wäre es natürlich wichtig, dass du dir irgendwie anhand von einer Karte oder mit Bekannten merkst und dich informierst, wo der nächste Ausstieg wäre. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende von unserer Sendung, die Sendung neigt sich am Ende zu. Das ist die bei Lavandu auf Rabe 95,6 und die letzte Stunde haben wir über das Thema Aare geredet. Merci mal fürs Zuhören und einen ganz, ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.